Ich will es nochmal sagen, diese Koalition hat im Laufe der letzten Wochen, wie ich finde, sehr gut zueinander gefunden. Wir sind auch im persönlichen Umgang miteinander in dieser Koalition, ich sag mal, emotional angekommen.
Gute Stimmung bei Bundeskanzler Friedrich Merz nach dem Koalitionsausschuss. Wir gucken uns an, was dabei fürs Klima herumgekommen ist oder auch nicht. Wie steht es zum Beispiel um die geplante Abschaffung des Heizungsgesetzes? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der TAZ und wir sprechen über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Ich bin Susanne Schwarz, ich leite das Ressort Wirtschaft und Umwelt bei der TAZ und ich spreche heute mit meinem Kollegen Jonas Waag, Klimaredakteur. Hallo Jonas.
Hi, ihr hört die Folge vom 12. Dezember 2025 und wir sprechen heute wieder über drei Themen. Zuerst geht es um den Koalitionsausschuss, zu dem wir eben schon Friedrich Merz gehört haben. Danach sprechen wir über das Schicksal der EU-Waldschutzverordnung und zum Schluss geht es um Regen in Teheran.
Die Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsausschuss diese Woche die Abschaffung des Gebäudeenergiegesetzes auf den Weg gebracht, also die Abschaffung von Habecks Heizungsgesetz. Damit hatte Schwarz-Rot ja schon im Koalitionsvertrag gedroht. Und das Heizungsgesetz, das regelt ja bisher den Abschied von fossilen Heizungen und den Umstieg auf klimafreundliche Modelle. Und ganz abgeschafft werden soll das Gesetz wohl doch nicht, aber es soll eben anders werden. Zum Beispiel soll es schon mal anders heißen, nämlich Gebäudemodernisierungsgesetz. Und viel mehr ist leider immer noch nicht bekannt. Im Januar sollen jetzt Eckpunkte vorgelegt werden.
Genau, ein neuer Name ist schön und gut, obwohl er sich vom alten Januar auch kaum unterscheidet. Und auf die interessanten inhaltlichen Punkte kann sich die Koalition immer noch nicht einigen. Viele Akteure warten ungeduldig darauf, wie es nun weitergeht mit der Wärmewende. Zum Beispiel der Deutsche Städtetag, der hat sich jetzt nach dem Koalitionsausschuss über die Hängepartie beschwert. Denn die Kommunen und Gemeinden sind mittendrin in der kommunalen Wärmeplanung, die zwar nicht direkt im Heizungsgesetz geregelt ist, aber eng damit zusammenhängt. Die sollen ja jetzt Entscheidungen darüber treffen, wie sie zum Beispiel mit dem fossilen Gasnetz umgehen, ob sie mehr auf kollektive Wärmelösungen wie Nah- oder Fernwärme setzen sollen und so weiter. Und genauso in der Luft hängen natürlich HauseigentümerInnen, die überlegen, wie es bei ihnen mit dem Heizen weitergeht und unsicher sind, wie lange jetzt noch was staatlich gefördert wird und wie stark.
Lass uns doch mal kurz über die auf die Streitpunkte gucken. Die SPD will die Förderung von klimafreundlichen Heizungen, wie zum Beispiel Wärmepumpen, umstellen. Sie könnte sich vorstellen, staatliche Zuschüsse stärker sozial zu staffeln. Das gibt es natürlich auch jetzt schon. Also Haushalte mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen von unter 40.000 Euro brutto, die eine Wärmepumpe anschaffen wollen für den Eigenbedarf, die kommen aktuell auch schon auf einen, also die bekommen zusätzlich zur Grundförderung auch schon noch einen Bonus. Aber man könnte natürlich noch weiter staffeln. Was die Union will, ist aber ein Angriff auf den klimapolitischen Gehalt des Gesetzes, könnte man vielleicht sagen. Also sie will es technologieoffener in Anführungszeichen gestalten. Sie findet, das Gesetz ist zu stark auf Wärmepumpen ausgerichtet.
Das ist allerdings ein Strohpuppenargument, denn das Heizungsgesetz in seiner aktuellen Form ist technologieoffen. Es schreibt lediglich vor, dass neue Heizungen zu 65% erneuerbar betrieben werden müssen. Das kann man auf verschiedenen Wegen erreichen. In bestehenden Gebäuden kann der Heizungstausch zum Beispiel darin bestehen, dass die alte Gas- oder Ölheizung rauskommt und das Haus dafür an ein kommunales Wärmenetz angeschlossen wird, sofern es denn eins gibt. Es ist sogar der Einbau einer Gasheizung möglich, die nachweislich zu 65% Biomethan oder grünen Wasserstoff nutzt, nicht nur fossiles Erdgas. Das macht so gut wie keinen Sinn, denn solche erneuerbaren Gase sind wenig verfügbar und teuer, aber man darf diese Option wählen, wenn man will. Oder auch eine Hybridheizung, also Wärmepumpe plus kleine Öl- oder Gasheizung zur Unterstützung.
Ja, also da gibt es eigentlich ganz schön viel Technologieoffenheit. Die Sorge ist nun, dass die Union eigentlich vorhat, die 65%-Regelung zu kippen, also gar nicht mehr vorzuschreiben, dass eine neue Heizung irgendwie klimafreundlich sein muss. Von daher ist es vielleicht auch dann doch gut, dass das jetzt nicht einfach beschlossen wurde, sondern dass das in der Bundesregierung offenbar auch GegnerInnen hat. Vielleicht sorgt es ja sogar kurzfristig für einen neuen Push beim Wärmepumpen-Einbau, weil viele Leute die Förderung jetzt mitnehmen wollen, solange die sicher ist. Kann auch sein.
Dein Wort in Gottes Ohr. Dann vielleicht an dieser Stelle noch das Public Service Announcement. Heizen mit fossilen Kraftstoffen wird in Zukunft wahrscheinlich teuer durch die Bepreisung von CO2. Aber auch ganz unabhängig davon. Es ist nämlich davon auszugehen, dass die Gebühren für das Gasnetz drastisch steigen werden über die kommenden Jahre und Jahrzehnte. Denn klar, wenn immer weniger diese Gasnetze nutzen, weil sie kein Gas mehr brauchen zum Heizen, sondern eine tolle Fernwärmeanschluss haben oder eine Wärmepumpe, müssen sich die wenigen, die das Gas noch nutzen, die Betriebskosten teilen. Und laut Fraunhofer-Institut werden die Netzbetreiber die Preise schon 2026, nächstes Jahr um 10% erhöhen.
Und das Institut hat sich eben auch angeguckt, was das bedeuten könnte für die Zeit bis 2045. Also dann will Deutschland ja oder muss Deutschland ja laut Gesetz klimaneutral sein. Und ja, für eine Modellrechnung haben die WissenschaftlerInnen da einen Drei-Personen-Haushalt zugrunde gelegt, der heute Netzkosten zwischen 300 und 400 Euro im Jahr zahlt. Und dieser Haushalt müsste in den Jahren bis 2045 zwischen 3.300 und 4.300 Euro an Netzkosten zahlen. Also ja, echt deutlich mehr. Die Krux ist so ein bisschen, wann genau der Knick kommt, also wann dieser enorme Preissprung einsetzt. Das ist natürlich schwer zu sagen. Das hängt ja unter anderem auch davon ab, was die Bundesregierung da jetzt herumreformiert. Aber wenn man die gesetzliche Vorgabe der Klimaneutralität bis 2045 eben als Gesetz annimmt, dann muss das ja zwangsläufig irgendwann so weit sein, dass eben kaum noch Leute am Gasnetz hängen. Also in dem Sinne, Klimaschutz ist da auch eine Frage der Kosten oder der Kosteneinsparung. In dem Fall.
Noch ein Punkt im Koalitionsausschuss ist übrigens ein sogenanntes Infrastrukturbeschleunigungsgesetz. Dadurch sollen Schienenvorhaben, der Ersatz von Brücken, aber auch der Neubau von Autobahnen künftig im überragenden öffentlichen Interesse stehen und würden dann prioritär behandelt werden. Zu befürchten ist allerdings, dass dabei Naturschutzvorgaben unter die Räder kommen, wie Umweltverbände argumentieren.
Ja, und es geht ähnlich weiter. Wir kommen zu unserem zweiten Thema. Die Europäische Union dreht einen großen umweltpolitischen Erfolg zurück, nämlich die geplanten entwaldungsfreien Lieferketten. Also es geht darum, dass Unternehmen, die Produkte auf den EU-Markt bringen wollen, nachweisen müssen, dass dafür nicht abgeholzt wurde. Also dass zum Beispiel für Kaffee aus Brasilien kein Amazonas-Regenwald gerodet wurde. Das wurde 2023 in der EU-Waldschutzverordnung beschlossen und groß bejubelt. 2024 wurde das schon mal für ein Jahr verschoben und jetzt nochmal. Also UnterhändlerInnen von den EU-Gesetzgebungsgremien, also vom EU-Parlament und vom Ministerrat der EU-Mitgliedstaaten, haben beschlossen, dass die Verordnung für große Unternehmen für ein Jahr ausgesetzt wird, für kleine Unternehmen sogar bis Mitte 2027. Und ja, also gekippt ist das Projekt entsprechend nicht, aber eben zum zweiten Mal verschoben. Und diesmal geht es auch um eine inhaltliche Abschwächung.
Denn die Berichtspflichten für Unternehmen werden gelockert. Künftig müssen nur noch Unternehmen, die ein Produkt erstmals auf den EU-Markt bringen, eine Sorgfaltserklärung abgeben. Händler und nachgelagerte Unternehmen in der Lieferkette sind von dieser Pflicht befreit. Die Einigung sieht zudem vor, dass Kleinst- und Kleinunternehmen lediglich eine einmalige, vereinfachte Erklärung abgeben müssen. Und es gibt auch Produktgruppen, die jetzt völlig ausgenommen sind, nämlich bestimmte Druckerzeugnisse wie Bücher und Zeitungen. Im April 2026 soll das EU-Gesetz erneut überprüft werden. Dann sind auch weitere Änderungen möglich. Begründet wird das Ganze mit dem Abbau von Bürokratie.
Und auch mit neuen Mehrheiten im EU-Parlament. Das ist nämlich auch ein brisanter Aspekt. Als sich das EU-Parlament vor einem Monat ungefähr auf seine Verhandlungsposition geeinigt hat, da kam die Mehrheit nur mit den Stimmen der extremen Rechten zustande. Die EVP-Fraktion, also das sind die Konservativen im EU-Parlament, zu denen gehören aus Deutschland CDU und CSU, haben da die Brandmauer eingerissen, um Umweltschutz abzuräumen. Also die Änderungen, das kann man glaube ich schon so sagen, sind Teil des Rechtsrucks in der EU.
Und es sind wohl auch nicht die letzten. Die EU-Kommission hat diese Woche auch ihren sogenannten Umweltomnibus vorgelegt. Omnibus nennt die EU ja ihre Pakete zur Entbürokratisierung, die aber leider oft nicht nur Abläufe vereinfachen, sondern Standards absenken. Zum Beispiel gab es neulich einen Digital-Omnibus, der Datenschutzregeln aufweichen soll. Und jetzt mit dem Umweltomnibus will die EU-Kommission im Schnelldurchlauf Verwässerungen bei der Industrieemissionsrichtlinie, bei Planungs- und Genehmigungsverfahren und bei der Herstellerverantwortung durchsetzen. ohne vorherige Folgenabschätzung. Und neben dem Omnibus will die EU-Kommission ab 2026 zum Beispiel auch noch die Wasserrahmenrichtlinie schleifen und Richtlinien wie die zum Einwegplastik oder Vogelschutz auf den Prüfstand stellen.
Nochmal kurz zurück zur Waldverordnung. Diese jetzt vereinbarten Änderungen, also die Verschiebung und die Lockerungen, die müssen nochmal durch das Plenum des Parlaments und durch den Ministerrat. Das gilt aber eher als Formsache. Also beide Gremien hatten ihren VerhandlerInnen ja auch schon vorher die entsprechenden Mandate gegeben und da eben auch schon abgestimmt. Also die inhaltliche Entscheidung, die ist sehr wahrscheinlich gefallen. Und das entschärfte Gesetz kann dann im neuen Jahr wohl in Kraft treten.
Zu unserem letzten Thema. In der iranischen Hauptstadt Teheran hat es am Mittwoch geregnet. Und ja, das ist wirklich eins der drei wichtigsten Klimathemen der Woche, denn es war das erste Mal seit Monaten. Der ganze Iran und Teheran im Besonderen erleben diesen Herbst eine beispiellose Dürre- und Wasserkrise. Also beispiellos ist ein bisschen übertrieben, sorry. Es gab es in den 30ern, also zuletzt 1933 war es so trocken. Die iranische Regierung hatte schon angekündigt, die Hauptstadt evakuieren zu müssen, falls Niederschläge die Stauseen um die Stadt herum nicht noch auffüllen. Zitat des Präsidenten Massoud Pezeshkian: Wir haben kaum mehr Wasser. Wenn es nicht bald regnet, müssen wir rationieren. Wenn der Regen weiter ausbleibt, haben wir bald gar kein Wasser mehr. Dann müsste Teheran evakuiert werden. Dem staatlichen Wetterdienst zufolge gibt es in Teheran 95% weniger Regen als zu dieser Jahreszeit üblich.
Nachts wird das Wasser abgestellt. Den ganzen Tag über ist der Wasserdruck spürbar niedriger. Ein ARD-Reporter berichtet von der Wäscherei, der das Wasser abgestellt wurde, weil ihnen von den Behörden Verschwendung vorgeworfen wurde. Der Besitzer sagte der ARD, Zitat: Wir müssen jetzt zur Behörde und unterschreiben, dass wir sparsamer sein werden.
Der Umweltexperte Tudash Fati übt im ARD-Interview Kritik an der Stadtregierung. Zitat: Von je 100 Litern Wasser für die Stadt Teheran gehen zwischen 20 und 35 Liter verloren, sobald sie ins Trinkwassernetz eingespeist werden. Wenn wir also das marode Netz instand setzen und den Verlust auf unter 5 Liter begrenzen, wäre das Problem vorerst gelöst.
Ja, Betonung auf vorerst, denn ein wichtiger Auslöser für die Wasserkrise ist natürlich der Klimawandel und der geht, wie wir wissen, kräftig weiter, bis wir aufhören, Kohle, Öl und Gas zu verbrennen und Wälder zu roden und Moore trocken zu legen. Der gesamte fruchtbare Halbmond, also die Wiege der Zivilisation um die Flüsse Euphrat und Tigris, erlebt seit 5 Jahren eine Dürre. Dazu gehören auch Syrien, wo wegen des fehlenden Regens 2,7 Millionen Tonnen Weizen zu wenig geerntet werden konnten, und der Irak, wo es seit 1933, das hast du gerade eben schon erwähnt, nie trockener war als dieses Jahr.
Die Organisation World Weather Attribution hat auf Grundlage wissenschaftlich überprüfter und anerkannter Methoden ausgerechnet, welchen Anteil die Erderhitzung an dieser Dürre hat. Dafür vergleichen sie unsere echte, sich erhitzende Welt mit einer modellierten Welt, in der es keinen Klimawandel gibt. In dieser künstlichen Welt kommen solche heftigen Dürren 1 bis 2 Mal pro Jahrhundert vor und in unserer Klimawandelwelt 10 Mal, also durchschnittlich alle 10 Jahre. Den ForscherInnen zufolge wären die vergangenen 5 Jahre ohne Klimawandel gar nicht heiß und trocken genug gewesen, um überhaupt als Dürre zu gelten.
Aber wie so oft ist es nicht ausschließlich die Erderhitzung, die für Krisen sorgt. Neben der Trockenheit verschärft eine jahrzehntelange Übernutzung der Wasserressourcen die Situation im Iran. ExpertInnen warnen immer wieder vor den nationalen Sicherheitsrisiken durch Wasserknappheit. Die Politik hat diese Umweltzerstörung ja auch maßgeblich vorangetrieben. Also seit der Gründung der Islamischen Republik stieg die Zahl der Grundwasserbrunnen unkontrolliert. Es wurden unheimlich viele Staudämme gebaut, um die Landwirtschaft zu fördern und Unabhängigkeit von Importen zu erreichen. Die konfrontative Außen- und Atompolitik der Regierung hat internationale Sanktionen nach sich gezogen. Deswegen dieses Drängen nach Unabhängigkeit.
Kaveh Mandani, Leiter des Instituts für Wasser und Gesundheit der Universität der Vereinten Nationen in Tokio, prägte für den Zustand Irans den Begriff Wasserinsolvenz. Wer sein Girokonto, also das Oberflächenwasser, leert und seine Ersparnisse, also das Grundwasser, aufbraucht, der bleibt mit Gläubigern, also Wasserverbrauchern, zurück, deren Forderungen er nicht mehr erfüllen kann. So beschrieb Mandani 2021 den Zustand des Landes. Heute, 4 Jahre später, hat sich die Krise zu einer Megakatastrophe ausgeweitet.
Der 44-jährige Umweltexperte, international ausgezeichnet und an westlichen Universitäten ausgebildet, der wurde 2017 zum Vize-Umweltminister ernannt. Und mit seiner Hilfe wollte man die akuten Wasserprobleme lösen, die damals schon offensichtlich waren. Und Mandani trat das Amt auch mit Elan an, bereiste das Land, präsentierte auf Konferenzen seine Pläne. Genau, doch diese Aufbruchsstimmung, die währte nur, ja im Prinzip nur Wochen. Also der Geheimdienst der Revolutionsgarden verhaftete Madani und andere Umweltschützer wegen angeblicher Spionage. Während einer kurzen Freiheitspause zwischen Vernehmungsterminen floh er dann ins Ausland. Und seine Mitstreiter sitzen bis heute im Gefängnis.
4 Jahre später, als tödliche Proteste in der Provinz Khuzestan wegen der Wasserverteilung die internationale Presse erreichten, schrieb Madani im Guardian, Zitat, Irans Machthaber sind Hauptverantwortliche der Wasserkrise. In dem Beitrag zählte er eine lange Liste hausgemachter Katastrophen auf. Austrocknende Flüsse, verschwindende Seen, schrumpfende Feuchtgebiete, sinkende Grundwasserspiegel, Bodensenkungen, Erdfälle, Wüstenbildung, Bodenerosion, Staubstürme sowie Luft-, Wasser- und Abfallverschmutzung, Verlust der biologischen Vielfalt, Entwaldung und Waldbrände. All das sei die logische Folge jahrzehntelanger Misswirtschaft. Als Forscher wünschte er sich noch nie so sehr, Zitat, dass all meine Prognosen falsch gewesen wären.
Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gern und lasst uns auch gerne Bewertung und Feedback da. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de.
Und nun möchten wir noch den SpenderInnen danken. Das sind diese Woche Uwe Müller-Zern und Johannes Fangmeier. Vielen Dank für eure Unterstützung und allen ein schönes Wochenende.
Danke auch von mir. Ciao. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.